Willkommen bei Radio Minghui, dem Podcast von Falun Gong Praktizierenden. Wir berichten aus erster Hand über die Verfolgung in China. Außerdem hören Sie bei uns persönliche Erfahrungsberichte aus aller Welt sowie Spezialbeiträge. In diesem Podcast hören Sie einen Erfahrungsbericht aus China mit dem Titel
Der Kultivierungsweg eines Rechtsanwalts. Ich bin Anwalt. Bevor ich in den Ruhestand ging, habe ich mehrere Falun Dafa-Praktizierende vertreten, die strafrechtlich verfolgt wurden, weil sie ihren Glauben nicht aufgeben wollten. Ich wusste damals nicht viel über Falun Dafa und betonte nur, dass meine Klienten kein so schweres Verbrechen begangen hätten, wie von den Behörden behauptet. Da ich schon seit meiner Jugend gesundheitlich angeschlagen war, begann ich mit dem Eintritt in den Ruhestand alle möglichen Qigong-Übungen zu machen. Doch keine von ihnen brachte die erhofften gesundheitlichen Verbesserungen. Einer meiner Verwandten erzählte mir von der wunderbaren gesundheitlichen Wirkung von Falun Dafa, sodass ich mir dachte, ich versuche es einfach mal. Aber sobald ich das Buch Zhuan Falun, das Hauptwerk von Falun Dafa, in die Hand nahm, wurde ich so schläfrig, dass ich meine Augen nicht mehr offen halten konnte. Ich konnte noch nicht einmal die erste Seite zu Ende lesen, da musste ich das Buch schon weglegen. Dasselbe passierte beim zweiten Versuch und ich kam immer noch nicht voran. So verging ein Jahr, ohne dass ich viel in dem Buch gelesen hätte. Meine Übungsbewegungen waren auch nicht korrekt. Später riet mir ein Praktizierender, mich mehr mit den Prinzipien von Falun Dafa zu befassen, um meine Schläfrigkeit zu überwinden. Ich befolgte seinen Rat und las das Buch jeden Tag, um die Störungen zu durchbrechen. Gleichzeitig hörte ich auch auf, die anderen Arten von Qigong im Park zu machen. Dann gab mir ein anderer Praktizierender einen USB-Stick mit Erfahrungsberichten von Mitpraktizierenden. Ich war sehr beeindruckt davon, wie fleißig diese Praktizierenden in ihrer Kultivierung vorankamen. Außerdem faszinierten mich die Wunder und übernatürlichen Phänomene von Dafa. Am Ende beschloss ich, ein wahrer Praktizierender zu werden und die drei Dinge so zu tun, wie Meister Li es von uns verlangt. Ich fing an, den Menschen in meiner Umgebung von dieser Kultivierungsmethode zu erzählen und forderte sie auf, aus der Kommunistischen Partei Chinas und deren Unterorganisationen auszutreten. Dabei kam mir mein juristisches Fachwissen als Anwalt zugute. Als mich Falun Dafa-Praktizierende engagierten, die strafrechtlich verfolgt wurden, weil sie an ihrem Glauben festhielten, hatte ich keine Angst, weil ich wusste, dass die Praktizierenden nichts falsch gemacht haben. Ob ich ins Gefängnis fuhr, mit Polizeibeamten sprach oder Fälle in Staatsanwaltschaften oder Gerichten überprüfte, ich kleidete mich immer dem Anlass entsprechend und hinterließ einen guten Eindruck. Ich erinnerte mich stets an die Worte des Meisters und behandelte alle freundlich. Außerdem unterließ ich Handlungen, die negative Gefühle bei ihnen auslösen konnten. Ob sie nun eine gute oder schlechte Meinung hatten, ich lächelte trotzdem und schlug einen höflichen Ton an. Jedes Mal dankte ich ihnen für ihre harte Arbeit und unterbreitete Vorschläge, anstatt sie zu kritisieren, weil sie in der Vergangenheit eine schlechte Einstellung gehabt oder sich an der Verfolgung von Praktizierenden beteiligt hatten. Um ihnen zu zeigen, dass ich mit ihnen mitfühlte und ihnen vergeben hatte, riet ich ihnen auch, bei der Abwicklung der Fälle ihrem Gewissen zu folgen und erinnerte sie an die rechtlichen Folgen, wenn sie gesetzestreue Praktizierende verfolgten. So trat ich sowohl vor Gericht als auch außergerichtlich auf. Der Meister sagte auf der internationalen Fahrkonferenz in Washington DC 2009, Zitat, »In Wirklichkeit stellt die Barmherzigkeit eine gewaltige Energie dar, die Energie der aufrichtigen Gottheiten. Je barmherziger, desto größer ist diese Energie. Alle schlechten Dinge können aufgelöst werden.« Zitat Ende. Wenn ich die Praktizierenden verteidigte, verlor ich mich nicht in Wortklauberei über die Gesetze, sondern konzentrierte mich darauf, das Gericht freundlich zu stimmen. »Sie unterscheiden sich von den Anwälten, mit denen wir bisher zusammengearbeitet haben«, meldeten mir einige Staatsanwälte und Richter zurück. »Gesetze dienen dazu, die Menschen für Gesetzesverstöße zu bestrafen«, antwortete ich. Für mich ist es wichtiger, einem Menschen klarzumachen, was moralisch richtig und was falsch ist. Im Gefängnis verloren einige Praktizierende gelegentlich ihre aufrichtigen Gedanken. Sie waren manchmal nicht entschlossen genug, für ihren Glauben einzustehen. Außerdem machten sie sich zu viele Sorgen darüber, wie es ihren Familienangehörigen ging. In seltenen Fällen unterschrieben sie sogar eine Verzichtserklärung, weil sie so stark unter Druck standen. Dann erinnerte ich sie mit behutsamer Stimme, was sie der Meister gelehrt hatte und dass sie ihre Verzichtserklärung widerrufen können. Solche Hinweise oder sanfte Erinnerungen schenkten den Praktizierenden Hoffnung. Als sie in ihre Zellen zurückgebracht wurden, baten einige Praktizierende sofort um einen Stift und Papier. Einmal fuhr ich zu einem Untersuchungsgefängnis, um einen praktizierenden Klienten zu treffen. Vor unserem Treffen hatten mehrere Praktizierende darauf bestanden, dass ich dem Praktizierenden ein Blatt Papier mit Gedichten des Meisters aus Hongyin 1 mitbringe. Als ich mit meinem Klienten sprach, hörte ein Wärter unser Gespräch mit und kam herüber, um zu fragen, was haben Sie ihm gegeben? Darauf antwortete ich, ich habe ihm nichts gegeben. Sie können sich das Sicherheitsvideo anschauen. Ich habe ihm gerade mitgeteilt, dass mich jemand gebeten hat, ihm etwas zu bringen, aber ich habe es ihm noch nicht gegeben. Der Wärter glaubte mir nicht. Er schnappte sich meine Tasche und rief laut, »Sie werden Ihre Lizenz verlieren!« Danach meldete er den Vorfall an die Polizei, die bald eintraf. Sie legten mir Handschellen an und sperrten mich über 10 Stunden lang ein. »Von wem haben Sie das? Wie lautet Ihr Name? Und wie stehen Sie zu Falun Dafa?« fragten sie mich. Ich sagte ihnen, dass ich nicht wüsste, wie die Person heiße, die mir das Blatt Papier gegeben hatte. Darüber hinaus betonte ich, dass ich gegen kein Gesetz verstoßen hätte. Während dieser Zeit gaben mir die Polizisten weder etwas zu essen noch zu trinken. Sie forderten mich sogar auf, Blut- und Urintests zu machen, was ich entschieden ablehnte. Erst spät in der Nacht kam ich frei. Das Justizzentrum rief mich am nächsten Tag an und verlangte von meiner Anwaltskanzlei eine schriftliche Selbstkritik. Da man den Inhaber meiner Anwaltskanzlei so unter Druck setzte, bat er mich, woanders zu arbeiten. Als die Praktizierenden davon hörten, kamen einige von ihnen von weit her, um mich zu besuchen. Sie übernahmen die Verantwortung dafür, dass sie mich gebeten hatten, die Nachricht an meinen Mandanten weiterzuleiten, und riefen den Inhaber meiner Anwaltskanzlei an, um ihr Vertrauen in mich auszudrücken. Sie baten die Kanzlei, mich weiterhin dort arbeiten zu lassen. Weil sie auch erklärten, was Falun Dafa ist, löste sich die angespannte Situation schnell auf, und ich fühlte mich in meiner Arbeit bestärkt. Wenn ich in verschiedene Städte reiste, um dort Falun Dafa-Praktizierende zu vertreten, erklärte ich auch den Mitreisenden, was Falun Dafa wirklich bedeutet und warum es verfolgt wird. Danach fragte ich sie, ob sie bereit wären, aus den Organisationen der Partei auszutreten. In den letzten 5 Jahren, in denen ich Praktizierende vertreten habe, sind etwa 1000 Menschen auf meine Empfehlung aus den Organisationen der Partei ausgetreten. Um Ärger zu vermeiden, war ich, wenn ich Dafa-Praktizierende vertrat, immer vorsichtig. Ich vermeide den engen Kontakt mit anderen Praktizierenden. Die meisten von ihnen wissen nicht, dass ich auch praktiziere. Sie halten mich einfach für einen gewöhnlichen Menschen, der zufällig die Zusammenhänge rund um Falun Dafa kennt. Nur sehr wenige Praktizierende wissen, dass ich ein Praktizierender bin, und zu meiner Sicherheit behalten sie es für sich. Als ich immer häufiger wegen der Verteidigung von Falun Dafa-Praktizierenden vor Gericht erschien, geriet auch ich ins Visier der Behörden. Das örtliche Justizzentrum, der Anwaltsverband und Regierungsbehörden auf verschiedenen Ebenen versuchten mich daran zu hindern, Praktizierenden zu helfen. Vorübergehend entzogen sie mir sogar meine Anwaltslizenz. In diesen Tagen machte sich Frust breit und ich war besorgt. Weil meine aufrichtigen Gedanken nicht stark genug waren, konnte ich die Situation nicht zum Besseren wenden. Zu dieser Zeit baten mich Praktizierende aus verschiedenen Orten um Hilfe, doch ich lehnte ihre Hilfegesuche nacheinander ab, obwohl ich wusste, dass sie dringend Rechtsbeistand brauchten. Nach einer Weile nutzten die alten Mächte das aus. Bei mir zeigten sich Symptome von Diabetes. Eines Tages fiel ich ins Koma und meine Familie brachte mich schnell ins Krankenhaus. Im Koma sah ich eine große Menschenmenge auf mich zukommen und ich wusste, dass es Geister waren, die mir das Leben nehmen würden. Ich wehrte mich und schrie, kommt mir bloß nicht zu nahe, das geht euch überhaupt nichts an. Mein Meister wird sich um mich kümmern. Und wer ist dein Meister? Wollte einer von ihnen wissen. Herr Li Hongzhi, antwortete ich. Später erinnerte ich mich, dass die Meute verschwand und es mir besser ging, als ich den Namen des Meisters rief. Immer wenn ich daran denke, spüre ich große Dankbarkeit gegenüber dem Meister und mir kommen die Tränen. Der Meister hat mir das Leben gerettet und das war eine ernste Lektion für mich. Ich suchte nach meinen Lücken. Dabei stellte ich fest, dass ich immer noch menschliche Anschauungen hegte. Das Justizzentrum und die Anwaltsvereinigung übten Druck auf mich aus, was mich einschüchterte. Ich fürchtete, mein Gesicht zu verlieren, finanzielle Verluste zu erleiden und meine Familie in Mitleidenschaft zu ziehen. All dies waren egoistische Gedanken, das heißt, ich war nicht besser als ein Nicht-Praktizierender. Kein Wunder, dass sich bei mir Krankheitssymptome zeigten. Wenn ich mich wirklich kultivieren wollte, musste ich also meine menschlichen Anschauungen vollständig loslassen und mich DAFA bedingungslos angleichen. Gleichzeitig war ein starkes Vertrauen in den Meister gefragt. Deshalb rezitierte ich täglich viele Male die Worte, Falun Dafa ist gut, Wahrhaftigkeit, Güte und Nachsicht sind gut. Ich lernte auch das Lunyu des Meisters auswendig und rezitierte es, um mit den Prinzipien von DAFA zu verschmelzen. Wenn nachts meine Füße und Beine wehtaten, setzte ich mich auf und meditierte. Ich bat den Meister, mir durch diese schwierigen Zeiten zu helfen. Allmählich verbesserte sich die Situation. Obwohl ich meine menschlichen Anschauungen wirklich loslassen wollte, war das leichter gesagt als getan. Zum Beispiel machten einige Praktizierende negative Bemerkungen über mich und sagten, das Krankheitskarma sei bei mir aufgetaucht, weil ich Praktizierenden meine anwaltliche Dienstleistung in Rechnung gestellt hätte. Meine Gebühren waren im Vergleich zu anderen Anwälten und juristischen Beratungszentren sehr niedrig. Ich tauschte mich mit anderen Praktizierenden dazu aus. Einige von ihnen sagten, es sei in Ordnung, etwas zu verlangen, da das auch in der Gesellschaft der gewöhnlichen Menschen so üblich sei. Genau zu dieser Zeit wurden 5 Praktizierende aus meiner Region festgenommen, die alle Koordinatoren gewesen waren. Ihre Familienangehörigen baten mich um Hilfe. Wir wissen alle, dass der Meister sehr barmherzig ist, und so kam der Praktizierende Jan in meine Gegend, um mir zu helfen, die 5 Praktizierenden zu retten. Jan gab sich unglaublich viel Mühe. Er konnte sich gut mit den Familienangehörigen der inhaftierten Praktizierenden verständigen und sie schätzten die Zusammenarbeit mit ihm. Er gab sich auch große Mühe, den Staatsanwälten und Mitarbeitern an den Gerichten die wahren Umstände nahezubringen. Mich rührte Jans selbstloses und edles Verhalten. So sollte ein DAFA-Jünger sein. Wie klein war im Vergleich dazu mein Ärger. Jan teilte sein Verständnis mit. Auch Praktizierende können Fehler begehen, manche könnten sogar große Fehler machen. Trotzdem sollten wir dies als Kultivierungschancen begreifen, anstatt uns stören zu lassen. Die Konflikte und Meinungsverschiedenheiten, denen wir begegnen, helfen uns, nach innen zu schauen und uns zu erhöhen. Der Meister sagt in Falun Gong, der Weg zur Veränderung, Zitat, die Menschen im Himmel haben weder Leiden zu ertragen noch Konflikte miteinander. Sie können sich nicht kultivieren und haben keine Gelegenheit, sich zu stehlen. So können sie ihre Ebene nicht erhöhen. Und im John Falun sagt der Meister, Zitat, doch normalerweise, wenn der Konflikt kommt und nicht wie ein Stich ins Herz wirkt, zählt es nicht und hat dann auch keine Wirkung, weil du dich dadurch nicht erhöhen kannst. Zitat Ende. Ich verstand, dass meine Konflikte mit den Mitpraktizierenden Gelegenheiten waren, meine Xingxing zu erhöhen und mein Herz zu öffnen. Danach gab ich mir besonders viel Mühe, barmherzig zu sein. Es hat ungefähr 2 Jahre gedauert, bis ich wirklich Barmherzigkeit entwickeln konnte. Als ich dann mit mehr Barmherzigkeit auf andere zuging, freuten sich auch andere Praktizierende, mich zu sehen. Einige, die mir wegen des Geldes gegrollt hatten, beschwerten sich dann auch nicht mehr. Da wusste ich, dass ich mich erhöht hatte. Um mit Jan bedingungslos zu kooperieren, beschloss ich, mich in der Rolle des Praktizierenden anstatt des Anwalts zu sehen. Das heißt, ich half Jan bei allem, was zu erledigen war. Aber es dauerte einige Zeit, bis ich mich so verhalten konnte. Von Zeit zu Zeit schob ich die ganze Verantwortung trotzdem auf Jan ab. Auf der Fahrkonferenz in Washington DC 2002 sagte der Meister, Zitat, bei allen solchen Sachen soll sich die Toleranz, Gutherzigkeit und Harmonie der Dafa-Jünger zeigen. Seine Sache ist eben deine Sache. Deine Sache ist eben seine Sache. Zitat Ende. Mithilfe des Meisters verliefen unsere Aktionen zur Befreiung der Praktizierenden gut. Und sie halfen auch den Beamten in meiner Gegend, sich nicht länger an der Verfolgung zu beteiligen. Vor etwa einem Monat wurden Dutzende von Praktizierenden in meiner Stadt festgenommen. Aber in meiner unmittelbaren Umgebung wurde niemand festgenommen. Einige Polizisten klingelten sogar bei den Praktizierenden und sagten, sie brauchen die Türen nicht zu öffnen, aber seien Sie bitte vorsichtig. Dann gingen sie wieder.
Sie hören Radio Minghui, den Podcast von Falun Gong Praktizierenden. Das war ein persönlicher Erfahrungsbericht aus China. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Beiträge aus China und aller Welt finden Sie auf unserer Website de.minghui.org.